Anders leben, aber wie? So der Titel der heutigen Predigt. Wie geht's euch damit mit diesem Gedanken? Anders leben. Habt ihr euch das schon mal gewünscht, anders zu leben? Das, was ich jetzt so momentan zusammenlebe, das gefällt mir nicht, das passt nicht. Irgendwie wünsche ich mir, anders zu leben. Und ich denke, heute in unserer Zeit, viele Menschen auch in unserer Gesellschaft kommen auf den Gedanken, ich müsste doch anders leben. Wir müssten anders leben. Aus ganz verschiedenen Gründen jetzt, ob man auf die Umwelt schaut, so geht's mit unserem Planeten nicht lange weiter, wir müssten anders leben. Oder ob man vielleicht auf seine eigene Psyche schaut, so kann ich nicht mehr weiterleben, das macht mich kaputt. Wie auch immer, es gibt verschiedene Gründe, warum die Menschen auf den Gedanken kommen, anders leben, das wäre doch gut und richtig. So müsste es sein. Aber wie? Und wir als Christen, wir sind ja auch von der Bibel heraus nochmal ganz anders aufgefordert, anders zu leben. Und da möchte ich mit der Predigt heute letzten Sonntag anknüpfen und zunächst einmal einsteigen mit einer Aussage aus dem Propheten Malachi. Er schreibt im 3. Kapitel, Vers 18, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Der Prophet spricht hier von einer Zeit, in der der Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die es eben nicht tun, wieder sichtbarer wird, bemerkbarer wird, erkennbarer wird. Das heißt also, demzufolge gibt es auch eine Zeit, wo dieser Unterschied gar nicht so eindeutig ist. Gar nicht so auf dem ersten Blick erkannt wird. Wo Menschen vielleicht den Anschein machen, zu Gott zu gehören. Und im Herzen es anders aussieht. Oder wo die Christenheit sich so weit der Welt angepasst hat, dass es gar keinen Unterschied mehr macht. Aber gerade dieser Unterschied zwischen seinem Volk und den übrigen Menschen war Gott von Anfang an immer wichtig gewesen. Dass sein Volk sollte anders sein, sollte sich abheben. Es sollte seit jeher deutlich werden, wir gehören zu Gott, Gott ist mit uns und deshalb leben wir auch anders, leben dementsprechend anders. Und dieser Gedanke setzt sich auch im Neuen Testament fort. Und da komme ich zum heutigen Predigttext, den der Apostel Paulus schreibt an die Kolosser im 3. Kapitel ab Vers 1. Hier sagt er, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also, trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Der Apostel Paulus, er kommt jetzt hier in seinem Brief an die Kolosser zu einem sehr praktischen Teil. Vorher hat er viel gesprochen über die Identität in Christus, die wir haben, was wir sind, wer wir sind in Christus und was das für Auswirkungen hat für unser Leben. Und für die relativ junge Christenheit damals war die Frage aber ganz stark, gerade in diesem griechischen Kontext, wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir unser Leben gestalten? Was sollen wir tun? Ihr Umfeld war ja so gar nicht christlich geprägt. Wie kann ein Leben als Christ aussehen? Wie kann ich mein Leben mit Christus gestalten? Denn die Frage, wie kann ein Leben gelingen, das war ja von alters her oder beschäftigt die Menschheit eigentlich schon sehr lange. Diese Frage, wie gestalte ich mein Leben? Ganz unabhängig auch von religiösen Gedanken. Die Menschen beschäftigten sich damit, wie kann ich mein Leben gestalten? Wie ist es gut und richtig? In der Antike war es zum Beispiel so, da gab es keinen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Religion und Lebensethik. Keinen Zusammenhang zwischen Religion und Lebensethik. Heute in der Schule ist es interessanterweise auch so. Man unterscheidet zwischen Religion und Ethik, oder? Da gibt es zwei Fächer dafür. Für mich gehört das zusammen. In der Antike war es so, was ich glaube oder welchen Göttern ich opfere, das hat überhaupt keine Auswirkung darauf, wie ich leben sollte. Und dieser Götterglaube, wenn man mal sich damit beschäftigt, mit diesen antiken Göttern, die konnten dazu auch nicht dienlich sein, ja, für moralische Maßstäbe. In der klassischen, in den Göttersagen, die man so aufgeschrieben hat, da findet sich wenig bis gar kein Vorbild für ein moralisches, gutes Leben. Diese angeblichen Götter waren selber sehr, sehr übel drauf gewesen. Intrigen, Mord, Totschlag, Hurerei. Kein Wunder, dass sich auch schon zu dieser Zeit damals schon viele Menschen davon verabschiedeten oder das nicht mehr ganz ernst nahmen. Also der Gedanke, dass Religion und Götter und die Götter, die man verehrt, Auswirkungen auf meinen Lebenswandel haben soll, das war erstmal ganz fremd für die Menschen. Das heißt nicht, dass die Heiden nicht auch eine gewisse Ethik entwickelt haben oder entwickeln konnten. Das war dann mehr von philosophischer Seite her oder nach dem Verstand die Ansätze gewesen. So ein Leitfaden fürs Leben, Grundlagen fürs Leben auf der Grundlage von der Vernunft und von der Verantwortung, die man voreinander hatte. Aber bei den Juden war das anders. Bei den Juden war das anders. Sie hatten als Volk Israel dieses Bewusstsein, wir sind durch Gott in ein besonderes Bündnisverhältnis hineingerufen worden. Und das hatte auch Auswirkungen auf unsere Lebensführung. Das gehörte für sie zusammen. Das war verbunden. Das haben sie auch versucht, natürlich nicht durchgängig, wir kennen die Geschichte, versucht zu leben. Und interessanterweise war das gar nicht so abschreckend, wie man denken möge, sondern viele in der damaligen Zeit fühlten sich davon angezogen, waren interessiert von den umliegenden Völkern, von den Menschen, haben sich dafür interessiert, weil sie merkten, die Juden, das Judentum hat eine vernünftige, hochstehende, attraktive Ethik. Ein gutes, schlüssiges System. Und sie gaben ein ganz anderes Bild als Gesellschaft ab, als diese sehr fragwürdige Götterkultur. Und in der Zeit, auch das ist interessant, und das finden wir auch in der Bibel, konvertierten auch viele zum Judentum, die sogenannten Proselyten, von denen wir auch in der Bibel lesen. Ja. Aber auch in den griechischen Regionen, und das sind ja die Adressaten hier des Paulus, da war die Situation eher so, glaub, was du willst und leb, was du willst. Glaub, was du willst und leb, was du willst. Fast wie heute, oder? Ja, damals war es zumindest so, sie mussten sich schon geltenden Gesetzen unterordnen, aber wenn das so einigermaßen gepasst hat, war egal, was du zusammengelebt hast. Das war ziemlich gleich gewesen. Und auch heute ist es ähnlich. Und viele beklagen ja in unserer Zeit einen sogenannten Werteverfall. Den Verfall unserer Werte. Alles wird immer nur noch schlimmer. Aber mir fällt auf, dass es auch Werte gibt, die die Leute heutzutage besonders wichtig finden. Besonders wichtig finden, die hoch im Kurs stehen, für die man sich einsetzt, den Erhalt der Umwelt, Arten- und Klimaschutz, Gerechtigkeit, Frieden, fairer Handel, Gleichberechtigung. Das sind alles Dinge, wo man heute viel sensibler ist als vor 20, 30 Jahren. viele Dinge, die ihren Ursprung im Worte Gottes haben, erstaunlicherweise, haben sich ausgebreitet, sind normal geworden, ohne dass die meisten Menschen wissen, woher es eigentlich kommt, diese ganzen Gedanken. Es wurde für gut empfunden und als Umgangsethik ist es ja gängig geworden. Man kann feststellen, dass sich gewisse Dinge gerade in den christlich geprägten Ländern in der Gesellschaft verankert haben, auch wenn den Menschen gar nicht bewusst ist, wo dessen Ursprung eigentlich ist, dass es sich um biblische Werte handelt. Aber es gibt leider auch Werte, die bewegen sich in unserer Zeit eher weg von Bibel und Gottesvorstellungen, von Leben, Ehrlichkeit, Treue, Verbindlichkeit, die ganze Thematik um Ehe und Familie, Abtreibung, Sterbehilfe, Geschlechterdefinition und noch vieles mehr. Da läuft es eher von dem weg, was wir in der Bibel und im Gotteswort lesen. Und deshalb würde ich lieber von einem Wertewandel sprechen, als von einem Werteverfall. Manche Dinge sind in der Gesellschaft wichtig, andere Dinge sind nicht mehr so bedeutend. Und ehrlicherweise, ihr Lieben, muss man ja auch zugeben, es gab ja Zeiten in der Geschichte, die sehr geprägt waren von Kirche und von Religion, vom Christentum, aber gleichzeitig auch von Gewalt, von Zwang, von Armut und Ausbeutung. Da hatte man Gott auf den Lippen, aber nicht das Wesen Jesu im Herzen. Da hatte man das Kreuz um den Hals oder auf dem Schild und in der Hand das Schwert. Und das war keine ruhmhafte Zeit und wird uns Christen ja auch immer wieder mal vorgeworfen. Aber die Werte Gottes, ihr Lieben, und das ist mein Punkt, die Werte Gottes, die Werte der Bibel haben sich weder gewandelt, noch sind sie verfallen. Amen. Weder gewandelt noch verfallen. Und somit ist die Frage, wie soll ich leben, eine wichtige Frage, weil sie Gott wichtig ist. Es ist nicht nur wichtig, dass du irgendwie und irgendwas glaubst und immer mal ab und zu, wenn du Gelegenheit hast, den Gottesdienst besuchst, sondern der Glaube zeigt sich im Leben, ihr Lieben. Dein Glaube zeigt sich im Leben. Jesus möchte unser Leben gestalten. Und um das deutlich zu machen, geht Paulus jetzt mal ein bisschen ins Detail. Aber erst prüft er nochmal die Grundlage unseres verändertes Lebens. Du das nochmal auf den Prüfstand heben und fragt die Gemeinde, wenn ihr nun, ja, also so eine Variable, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn das wirklich bei euch der Fall ist, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hier erinnert Paulus nochmal an die Identität dieser Geschwister. Das scheint eigentlich sein Lieblingsthema zu sein irgendwie. Er beschreibt gerne und wiederholend an vielen Stellen den Stand, den wir als Christen in Christus haben. Ja, unsere neue Persönlichkeit, unser neues Leben, was es bedeutet, was für Auswirkungen es hat. Und drei Begriffe fallen hier auf. Gestorben, auferweckt und verborgen. Damit charakterisiert Paulus dieses neue Leben als Christ. Gestorben, auferweckt und verborgen. Das heißt, das neue Leben, was Christus dir und mir geschenkt hat, das ist nicht gleich für alle äußerlich zu erkennen. Es ist noch nicht völlig offenbar. Man erkennt das nicht an äußeren Zeichen wie ein Kreuz um den Hals oder ein Fisch auf dem Auto. Das könnte jeder machen, oder? Macht ja auch, also zumindest mit dem Kreuz um den Hals. Ich habe ein Dokument gefunden, ich glaube, ich habe euch da schon mal Auszüge vorgelesen, aus dem 2. Jahrhundert. Da hat jemand beobachtet die Christen in dieser Zeit und hat aufgeschrieben, was ihnen aufgefallen ist, das sogenannte Brief an Diognet. Und da liest man beispielsweise, denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte. bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Keineswegs durch einen Einfall oder durch Scharfsinn vorwitziger Menschen ist ihre Lehre aufgebracht worden. Und sie vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Sie bewohnen Städte von Griechen und Nichtgriechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat, und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in sonstiger Lebensart, legen aber dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an den Tag. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur als Beisassen. Sie beteiligen sich an allen wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Das meint also, sie sind gastfreundlich, laden jeden zu sich ein und teilen ihren Tisch mit jedem, aber nicht ihr Bett. Ja? Sie sind im Fleische, leben aber nicht nach dem Fleische. Sie weilen auf der Erde, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Also wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist, immer 10 km/h weniger. Ja? Blöd mal als Beispiel. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Jetzt wird's unangenehm, jetzt höre ich auf. Aber das ist hochinteressant. Wem das mal interessiert, ich kann ihm das Dokument gerne mal ausdrucken. Das ist hochinteressant, wie Menschen im 2. Jahrhundert Gemeindeaußenstehende die Christen so wahrgenommen haben. Also nicht das Äußerliche ist das Entscheidende, das, was es ausmacht, sondern das in ihn, von innen nach außen fließende, verändernde Leben. Der Christus in uns ist zwar unsichtbar, aber nicht unwirksam. Unsichtbar, aber nicht unwirksam. Jesus wirkt und verändert. An entscheidenden Punkten merkt man das, wie ein Christ anders redet, wie ein Christ anders handelt, wie er anders reagiert auf Dinge, wie er einfach anders lebt. Und für Paulus war das immer sehr wichtig, deutlich zu machen, du hast jetzt durch dein neues Leben, durch deinen neuen Stand die besten Voraussetzungen, auch anders zu leben. Jetzt dadurch, du in diesen neuen Stand, den Christus für dich erworben hat, hineinversetzt bist, jetzt hast du die besten Voraussetzungen, auch anders zu leben. Erst kommt immer der Zustand und dann das Leben, das dazu passen sollte. Ja. Er redet davon, was Christus für uns getan hat, was es für uns bedeutet, welche Auswirkungen damit verbunden sind. Und immer kommt erst von Gott dieser Zuspruch an uns, an seine Kinder, an die Menschen, der Zuspruch Gottes, bevor Gott mit Anspruch kommt in unser neues Leben hinein. Und so macht die Bibel deutlich, wenn du von ganzem Herzen umgekehrt bist zu Gott, dieses Erlösungswerk Jesu ganz persönlich für dich angenommen hast und damit die verbundene Vergebung empfangen hast, angenommen hast, dich taufen lassen hast, Kind Gottes bist, eine neue Persönlichkeit, dann stehst du auf einer völlig anderen Ebene, auf einer anderen Grundlage für dieses neue Leben. Bist du bereit? Christus hat dich bereit gemacht dafür. Und wenn das so bei dir ist, sagt Paulus, dann sei auf das Himmlische gesinnt. Auf das Himmlische gesinnt. Sinnt und sucht das, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Streck dich danach aus. Das ist dein Ziel. Das ist dein Fokus. Darauf sollst du dich konzentrieren. Es steht die Frage im Raum, was passt zu diesem Leben? Was passt zu diesem? Wie kann ich leben, um dieses Ziel, dieses himmlische Ziel zu erreichen? Und es beginnt immer damit, mit einer neuen Gesinnung. Sinnt auf das, was oben ist. Mit einer neuen Gesinnung. Mit einer neuen Ausrichtung. Einem neuen Denken. Gebt eurem Denken eine neue Richtung. Ja, richtet eure Gedanken auf das Unsichtbare, auf die Gottes unsichtbare neue Welt aus. und bleibt nicht in diesen vergänglichen Dingen hängen, in dieser Welt stecken, gefangen, die euch ablenkt, sondern orientiert euer Interesse auf das Himmlische. Es geht erstmal gar nicht drum, um bestimmte Regeln einzuhalten, bestimmte Vorschriften zu halten, sondern zunächst erstmal unser Denken zu erneuern. Ja, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, erneuert euer Denken. Du bist herausgefordert, dein Leben zu reflektieren. Was lebe ich hier einfach eigentlich so zusammen? Passt das zu meinem Stand in Christus? Passt mein Lebenswandel zu Jesus Christus? Der Heilige Geist, er bietet uns seine Hilfe an. Der Heilige Geist hilft uns dabei als unser Helfer, unser Beistand. Aber das bedeutet eben auch, du bist gefragt. Ein Helfer, wenn dir jemand, oder mal anders, kennt ihr diese Situation, dich fragt jemand nach Hilfe an, du bist bereit natürlich, demjenigen zu helfen, aber dann, wenn es zur Sache kommt, steht er daneben und du arbeitest. Kennst du solche Situationen? Ich ja. Der Bittende steht daneben und schaut zu. Obwohl er auch zupacken könnte. Ich meine jetzt nicht jemand, der nicht kann, ne? Das ist was anderes. Aber jemand, der auch mit anpacken könnte. Aber der Heilige Geist, der ist ein Helfer und Beistand. Ja, ebenso. Er hilft uns und steht uns bei, aber er möchte auch unseren Teil fördern. Ja. Und bei diesem Thema kann man sehr leicht einseitig vom Pferd fallen. Einerseits ist es keine Eigenleistung, mit zusammengebissenen Zähnen irgendwo die Gebote Gottes zu erfüllen, Gesetzlichkeit. Andererseits aber auch dieses, ist es aber auch nicht dieses Denken, der Heilige Geist wird schon richten. Und was wird, das wird. Und was nicht wird, wird eben nicht. Nein, es ist immer beides. Ein Zusammenwirken, eine Zusammenarbeit. Denk nach, wie du lebst. Sinn auf das, was droben ist. Überlege, ob das stimmt oder ob das passt, was du zusammenlebst in deinem neuen Leben mit Jesus Christus. Und das hat mehr mit Demut zu tun als mit Leistungsdenken. Ja. Aber dieses neue Leben soll in uns Gestalt gewinnen, sich zeigen, sichtbar werden. Und dann schreibt Paulus weiter, wie wir mit Dingen umgehen sollen, die eben nicht mehr zu diesem neuen Leben passen. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Dinge, die uns manchmal so attraktiv vor Augen geführt werden, die so verlockend sind, wo man meinen könnte, da findet man das große Glück. Ja. Dinge, die, wenn wir sie mal zulassen, uns auch ganz schnell gefangen nehmen, uns binden, abhängig machen, vereinnahmen, unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Besitz, Geld, all diese Dinge. Ja. Dabei sind wir von Jesus eigentlich in eine neue Lebensaufgabe hineingerufen. Wir sollen uns eben nicht mehr von den Dingen, die anderen Menschen so wichtig sind, in Beschlag nehmen lassen, sondern vielmehr unseren Fokus auf das legen, was für Gott zählt, was im Himmel zählt, was da wichtig ist. Und deshalb schreibt Paulus, wie das neue Leben aussieht. Auffällig ist, dass er das immer tut, nachdem er über unsere Identität gesprochen hat. Also nie isoliert davon irgendwelche Anweisungen und Gebote, sondern immer, nachdem er bewusst gemacht hat, wer wir sind in Christus, welchen Stand wir haben, erst dann kommen die Dinge, die man besser lässt oder die man neu einübt. Sind auf das, was droben ist, bedeutet also nicht nur, dass wir uns auf den Himmel freuen, das auch. Ja, das auch. Aber sei mal ehrlich, was willst du im Himmel, wenn dich hier auf Erden der Lebensstil von Jesus nicht interessiert? Im Himmel sind alle so. Ja? Was willst du im Himmel, wenn dich hier dieser Lebensstil von Jesus nicht interessiert? Ein christlicher Verfasser hat mal gesagt, Menschen, die sich hier auf der Erde nicht nach Heiligkeit sehnen, die passen nicht in den Himmel. Wenn du mehr mit dir und deinem Besitz beschäftigt bist als mit dem Reich Gottes, denk mal drüber nach, wie du lebst. Ja. Und Paulus ist da sehr klar und sehr radikal. Tötet! Ihr sollt doch gar nicht töten als Christen, oder? Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Tötet bestimmte Neigungen. Die sollen wir regelrecht ausschalten. Ausschalten. Nicht nur unterdrücken oder überspielen, sondern töten, sagt Paulus. Töten. Das ist endgültig. Das ist vorbei. Da zuckt sich nichts mehr in dieser Richtung. Die Versuchung kommt, ja, aber wir sind bereit zum Töten. Die Glieder, die dann der Versuchung nachgeben wollen. Das erinnert mich an das krasse Bild, was Jesus einmal gebraucht, und das ist schon krass. Matthäus 5, Vers 30. Wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Denn es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja. Und Paulus sagt, tötet die Glieder. Für die Umsetzung, ihr Lieben, entspannt euch wieder. Für die Umsetzung dieser Aufforderung tötet, gibt es hier allerdings ein interessantes sprachliches Detail. Und da ist es immer interessant, mal in den Grundtexten das Griechische hineinzuschauen. Ein bisschen jetzt griechische Grammatik, die wir jetzt machen. Ja. Hier steht nämlich eine grammatikale, sagt man das so, grammatikale Form, die es im Deutschen gar nicht gibt. Ein Imperativ in der Vergangenheit. Imperativ in der Vergangenheit. Das gibt's im Deutschen eigentlich so nicht. Man könnte übersetzen, habt getötet. Für das deutsche Sprachempfinden macht das keinen Sinn, Imperativ in der Gegenwart. Tötet, dann weißt du, was du jetzt tun sollst. Oder wenn Vergangenheit, dann müsste es heißen, ich habe getötet. Dann ist es vorbei. Aber Imperativ Vergangenheit ist eigentlich nicht für uns zumindest nicht sehr sinnvoll. Doch Paulus benutzt diese grammatische Form ganz bewusst, weil er daran erinnern will, was Jesus Christus für uns getan hat. Was schon geschehen ist. Was schon entschieden ist auch. Wer wir sind in Christus. Ja, der alte Mensch ist schon tot. Auf der einen Seite. Und ja, jetzt sollen wir dementsprechend leben. Beides ja. Ja. Denn du kannst jetzt anders leben, weil Jesus Christus den Sieg schon errungen hat über die Sünde. Du hast jetzt in deinem Leben durch Jesus einen neuen Maßstab für dein Handeln. Und um dieses andere Leben, soll ich sagen, einüben, um diesem anderen Leben näher zu kommen, hat Jesus auch dir eine neue Kraft in dein Leben gegeben, eine neue Kraft in dein Leben gesandt. Weil es gibt immer wieder neue Herausforderungen, gibt Versuchungen, gibt Angriffe des Feindes, denen wir nicht gewachsen sind, ohne die Kraft Gottes. Und da dürfen wir erleben, wie hilfreich und wertvoll die Hilfe und der Beistand des Heiligen Geistes ist. Die Hilfe und der Beistand. Unser Wollen, unser kleines bisschen Mühe geben und die große Hilfe und der große Beistand des Heiligen Geistes. Ja. Alle unsere Anstrengung allein, unser Mühe geben reicht nicht aus. Er braucht unser Ja, unsere Bereitschaft, aber die Kraft und das Gelingen kommt allein von ihm. Stimmt das? Habt ihr das erlebt? Ich ja. Die Kraft und das Gelingen kommt allein von ihm. Du kannst leben, anders leben, weil eine neue Kraft in dir ist, mit dir ist, für dich ist. Leben durch den Heiligen Geist und deshalb können wir anders leben. Und deshalb wird auch in der Bibel nie Ungläubige aufgefordert, die Gebote Gottes zu halten. Sondern die Aufforderung gilt immer den Christen. Wir haben ja manchmal so die Idee oder sogar den Anspruch, alle Menschen müssten unsere Wertvorstellungen teilen. Unsere Ansichten übers Leben teilen. Ja, unseren Lebensstil führen, unsere Ethik umsetzen. Nein, die haben erstens gar keinen Anlass dazu, das zu tun und können das auch gar nicht aus eigener Kraft. Genauso wie wir aufgeschmissen wären, ohne den Heiligen Geist so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Aber manchmal, komischerweise, erwarten wir das von den anderen Menschen. Den Ungläubigen gilt eigentlich nur die Einladung, komm zu Jesus, kehr um, lass dich retten, lass dir ein neues Leben schenken. Mehr wird ihnen nicht gesagt. Und die Rettung kommt allein aus seiner Gnade heraus, ohne Vorleistung. Aber dann, wenn du gerettet bist, dann zeigt sich das in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Handeln, in deinem neuen Lebensstil. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, mit dieser Absicht bist du doch eigentlich auch zu Jesus gekommen. Also bei mir war es zumindest so gewesen. Ich wollte ein anderes Leben führen. Ich wollte ein neues Leben führen. Wollte mich verändern. Ich wusste, so geht's nicht weiter. So fahre ich mein Leben gegen den Baum. Mit dieser Absicht bin ich zu Jesus gekommen. Es hat mich ja niemand gezwungen und dich nehme ich an auch nicht. Oder? Hat dich jemand gezwungen? Sondern du wolltest deine Sünde loswerden. Wolltest ein neues Leben führen. Das war die Absicht. Und die gute Nachricht ist, wenn du es von Herzen getan hast, dann wird dein Leben sich auch verändern durch den Heiligen Geist, durch die neue Kraft, die in dir ist. Und jetzt zurück zu diesem Unterschied, von dem Malachi spricht. Dieser Unterschied wird irgendwann mal richtig, eindeutig, hundertprozentig für jeden Menschen sichtbar sein, zu seiner festgesetzten Zeit. Der Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen das nicht tun, die zu Gott gehören und die nicht zu Gott gehören. Warum nicht jetzt schon damit anfangen? Einen Unterschied zu machen in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, in unserer Stadt, in dieser Welt. Anders Leben ist möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, ihr Lieben, unser Land und die Christenheit, unsere Gesellschaft, wir brauchen das ganz dringend, dass wir wieder beginnen, einen Unterschied zu machen. Dass wir wieder Farbe bekennen, die Flagge erheben oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Sonst verliert sich das Christentum in unserem Land in der Beliebigkeit. In der Beliebigkeit, Gleichgültigkeit. Man verliert seine Stimme. Auch die Relevanz für die Menschen in unserer Umgebung. Ja. Und so lasst uns dem entgegentreten. Klar, uns als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu outen. Gottes Wort nach seinen Vorstellungen wollen wir leben, unser Leben verändern lassen durch ihn. Und zu einem Vorbild. Auch für die Gesellschaft. Wie das ja auch in vergangenen Jahrhunderten gewesen ist, wo man sich an christlichen Werten auch in unserer Gesellschaft orientiert hat. Anders leben, ihr Lieben, weil wir anders sind. Amen. Ihr seid recht ruhig geworden. Amen. Ich nehme das Schweigen mal als nachdenklich. Lasst uns beten.